etablierten Migrationsgeschichte. Es zeigt sich eben, dass spätestens 2006, aber wir wissen auch, dass es schon früher der Fall war, eben dieses diese Botschaft, die von den Nazis intendiert war, in der Community, in der migrantischen Community angekommen ist. Und das Perfide an diesem Ganzen ist eben, dass die Montagsserie wurde eben gewisserweise dieses Wissen zwar geäußert, aber der Terror konnte eben nur deshalb funktionieren, weil dieses Wissen lange eben zum Schweigen gebracht werden konnte. Das heißt, wir haben einen Teil der Bevölkerung, und das ist eben auch die Voraussetzung, dass diese Terrorserie funktioniert hat. Das heißt, wir haben jetzt hier im Fall der und stattdessen durch Ermittlungsbehörden in der Fortführung und durch Medien zu Tätern erklärt werden. Das heißt, wir haben dann hier so eine doppelte Funktionsweise und des Terrors und auch eine doppelte Funktion der Verletzung des Terrors. Nämlich einerseits, dass eben Angst und Schrecken in einer bestimmten Bevölkerungsgruppe verbreitet wird und andererseits eben diese Isolierung, die durch die Stigmatisierung hervorgerufen wird und in Folge, dass die Geschichte und dieses Wissen, das ja genau den richtigen Hintergrund benannt hat, nicht geäußert werden kann beziehungsweise eben nicht anerkannt wird. Aber es gab eben dieses Wissen um den rassistischen Hintergrund. Wir nennen genau dieses Wissen eben ein migrantisch situiertes Wissen. Das heißt, es ist kein Zufall, dass dieses Wissen genau eben in den migrantischen Communities zu finden ist, sondern vielmehr ein Ergebnis von einem kollektiven Erfahrungshorizont. Das heißt, es gibt eben eine kollektive Erfahrung, die sich eben aus einer bestimmten gesellschaftlichen Position ergibt, was zum Beispiel eine Erfahrung von Alltagsrassismus, die auf einer Erfahrung von Alltagsrassismus fußt, aber eben auch auf einem, auf ganz individuellen, eben, aber auch auf kollektiven Erfahrungen. Und dieses Wissen, dieses situierte Wissen ist unserer Meinung nach oder hätte im Grunde genommen schon frühzeitig der Schlüssel dafür sein können, die Dimension, das Ausmaß dieser Terrorserie und eben den rassistischen Hintergrund frühzeitig zu benennen und so auch eben stoppen zu können. Aber auch nach vorne, im Grunde genommen nach vorne gedacht, ist es auch eigentlich das Verständnis, die gesellschaftliche Dimension, den rassistischen Inhalt genau mit diesem Wissen auch zu entschlüsseln. Dieses Wissen ist nicht nur ein Wissen um Leid, sondern dieses Wissen hat auch eine mächtige Kraft, wie man genau an diesem Beispiel nämlich sehen kann. Wir haben diesen Trauermarsch, der 2006 organisiert wurde. Das war 5 Jahre, bevor der NSU enttarnt wurde. Es gibt wahrscheinlich mehrere Faktoren, die dazu geführt haben, dass ab diesem Zeitpunkt kein rassistischer Mord mehr passiert ist. Das heißt, 5 Jahre konnte der NSU noch weiter sich im Untergrund bewegen, aber ab diesem Zeitpunkt war die Mordserie beendet. Wir wissen auch in Kassel, die V-Mann-Geschichte, die ist auch, ging ab diesem Zeitpunkt, kam ans Licht. Also es gibt sicherlich mehrere Faktoren. Ich glaube aber, dass eben diese kraftvolle Demonstration mit 4000 Menschen, wo eben unmissverständlich genau dieser Hintergrund benannt wurde, auch ein Faktor ist, der dazu geführt hat und der uns nochmal diese Kraft, dieses Wissen und auch vor allen Dingen der Äußerung des Wissens nochmal vor Augen führt. Eine Idee unserer Veranstaltungsreihe und eben auch des Buches war es ja eben, dieses migrantische Wissen sichtbar zu machen. Und deswegen haben wir auch in der Kolbstraße es ging darum, dass immer auch Betroffene des Nagelbombenanschlags ihre Perspektive darlegen, ihre Geschichte erzählen können. Aber wir haben auch immer geguckt, dass es eben auch andere Betroffene von rassistischer Gewalt ihre Geschichte erzählen. Und so eben auch diese Kontinuität eines Rassismus in Deutschland nach dem Mauerfall eben nachzuzeichnen. Diese Geschichten waren aber eben nicht nur eine Geschichte des Leids, wie sie, finde ich, diese Geschichte viel zu oft reduziert wird, auch gerade in antirassistischen Kreisen, sondern eben, das war auch immer eine Geschichte des Kampfs, eine Geschichte der Solidarität und eine Geschichte des Bruchs mit diesem Opferstatus. Nämlich durch das Erzählen der Geschichte, durch das Anklagen, durch das Fordern, nämlich aus dieser Rolle des passiven Opfers herauszutreten und eben aktiv in die Offensive zu gehen. Ja, in dem Zusammenhang muss ich tatsächlich auch nochmal, oder ist es mir auch ein Anliegen, auch nochmal die Rolle tatsächlich von Ibrahim darin zu erwähnen, der tatsächlich auch mehrmals in der Kolbstraße zu Gast war, der seine eigene Geschichte erzählt hat und da aber auch immer wieder die Betroffenen der Nagelbombe in Köln motiviert hat, dazu aufgerufen hat, ermutigt hat, ihre eigene Geschichte zu erzählen. Und das war, glaube ich, tatsächlich auch ein Schlüsselerlebnis, dass es heute eben so weit ist, dass wir einen Tagesschau-Beitrag hören, wo eben die Betroffenen der Nagelbombe vor dieser stigmatisierenden Erfahrung immer als durch die Medien, durch die umliegende Gesellschaft eben als ins kriminelle Milieu gerückt zu werden und eben die Geschichte nie zu erzählen können und jetzt in die Offensive zu gehen und die eigene Geschichte zu erzählen und als Ankläger aufzutreten. Das ist also der große Bruch und das war ein schwieriger Weg, auf dem uns aber eben Ibrahim wirklich unglaublich auch unterstützt hat.
Kann ich nochmal mit diesem Terrorismus vielleicht nochmal kurz was ergänzen? Weil die Frage ist ja, wenn es okay ist, die Frage ist ja tatsächlich, wenn man sagt Terrorismus, also es muss sozusagen eine Mehrheit sich bedroht fühlen. Wie geht das, dass man sozusagen 10 Millionen Migranten in eine Bedrohungsunsicherheitssituation setzt, wenn man 9 von denen umbringt? Also wie ist da dieses Verhältnis? Und das kann nur so funktionieren, dass diese Morde und diese Anschläge nur ein Anfang waren und dass diese Angriffe, die über diese Morde angefangen haben, von anderen weitergeführt und verallgemeinert werden. Und das ist genau das Perfide und das ist das, was passiert ist und das ist das auch, was der NSU wusste. Die wussten, die müssen einen umbringen und dann ist das aber nicht das Ende, sondern der Anfang von einer weiteren Zerstörung, nämlich dass die Familie dann angegriffen wird, diffamiert wird, zu Tätern gemacht wird, kaputt gemacht wird, dass die Medien hetzen über kriminelle Ausländer und dann darüber sozusagen die Community in Unsicherheit gerät und destabilisiert wird. Und genau das ist eben passiert. Und es funktioniert auch nur so, dass die eine Hälfte, das hat der Daniel gesagt, eben das checkt und die andere Hälfte, die Deutsche, noch nicht mal Notiz davon nimmt, dass das eben passiert ist. Also und das ist genau dieses Zusammenspiel. Das ist genau das, weil irgendjemand umgebracht wird davon, das ist noch also nicht unbedingt das Terroristische. Das Terroristische tritt erst in dem Moment hervor, wo verschiedene Akteure da zusammengreifen und dazu gehören eben auch der Staat und eben auch die mediale Öffentlichkeit und auch so auch das deutsche situierte Wissen, die immer wissen, dass wenn ein Migrant abgeknallt wird, der auch schon selber schuld dran sein wird. Also das nochmal, vielleicht nochmal zur Erläuterung.
Wenn man das jetzt quasi also genau diesen konkreten Erfahrungshorizont zugrunde legt und dann auch, sich auch noch mal schaut, was in der Kolbstraße eben seitens der Ermittlungsbehörden passiert ist, dass die Menschen die ganze Zeit kriminalisiert worden sind, eben von deutschen Behörden, wenn man sich das anschaut und jetzt sieht, dass sie eben heute vor einem deutschen Gericht stehen, einem Teil der Täter, der Mörder gegenübertreten, und ihre Geschichten erzählen und dann eben als Aufklärer und Ankläger auftreten, zeigt das eben auch nochmal einerseits zwar die doppelte Schwere dieses Gangs, aber eben andererseits eben auch die Stärke, die da drin steckt. Und ja, genau, das war eben das gemeint, wenn wir sagen, das war der vorläufige Höhepunkt. Jetzt haben wir viel über dieses Wissen und über diese Geschichten gehört, ne?
Ja, und jetzt hören wir uns mal die Leute selber an, oder? Und werfen ein kleines Blick in das Buch. Wir werden ganz wenig Textstellen jetzt vorstellen, aber die haben wir thematisch nochmal angeordnet, sozusagen über diesen Spannungsbogen, den das Buch auch hat, nämlich erstmal natürlich zu erzählen von dem Leid, was passiert ist, also von der Bombe selber, dann von dem Anschlag nach dem Anschlag, wie die Leute auf der Korbstraße das sagen, nämlich das, was ich eben gesagt habe, dass was danach eigentlich erst losgeht, das Unglück bricht ja erst danach ein. Und dann eben die Analyse, das Wissen, auf das Daniel jetzt ja rekurriert hat, sozusagen, was ziehen die Leute für Schlüsse draus? Da fangen wir an. Ja, hier ist das Buch, Cover. Wir fangen an mit Aisha, die in Wirklichkeit ganz anders heißt. Wir hatten sie gefragt, warum glauben Sie, wurde die Kolbstraße für diesen Anschlag ausgesucht? Und ihre Antwort war, das war Fremdenfeindlichkeit, Hass, Ausländerhass. Denn hier auf der Kolbstraße leben nur die Türken. Damals waren über 2,5 Millionen Türken in Deutschland. Köln, Berlin sind Städte, in denen es mehr sind. Und die Kolbstraße in Köln ist eine Straße nur mit türkischen Geschäften. Sie müssen also gedacht haben, wenn Sie die Bombe auf der Kolbstraße legen, sind Sie die Hälfte der Türken los. Und dann gab es nochmal die Frage, und wie hat sich das auf das Leben der Kolbstraße ausgewirkt? Haben Sie mit den anderen Leuten darüber gesprochen? Und Ihre Antwort, ich habe mit niemandem ein Wort gewechselt. Wenn jemand mich darauf angesprochen hat, habe ich das Thema gewechselt. Wenn darüber geredet wurde, bin ich weggegangen. Ich hatte keine Gefühle mehr. Ich war am Ende. Bis sich das änderte, verging ein halbes Jahr. Ich musste auch eine Therapie machen. Mein Leben hat das komplett verändert. Ich bin seitdem mit den Nerven am Ende. Ich habe keine Geduld mehr. Ich wollte mit niemandem darüber sprechen. Ich habe mich geschämt, darüber zu sprechen. Und diese Frau, die eben bis heute auch stark traumatisiert ist, war jetzt zum Beispiel mit uns auch in München gewesen und hat das dort durchgehalten. Sie hatte auch einen Zusammenbruch, aber sie hat es auch durchgehalten und ist mit uns auch die gesamte Demo dann vorne weggelaufen. Also sie ist da auch in diesem Prozess auch nochmal so über sich hinaus gewachsen und in so eine Offensive eben auch gegangen. Also sie ist auch eine derjenigen, die jetzt wahnsinnig wütend sind und in ihrer Wut vor allen Dingen uns da drin auch nochmal total viel Kraft gegeben hat, weiterzumachen.
Vielleicht nochmal ein Wort vielleicht dazu auch, warum oder eine Begründung liefern, warum hier auch nicht alle Leute mit kompletten Namen erscheinen. Wie gesagt, ein Grund. Es ist natürlich bekannt, die Grenzen des Gerichtsverfahrens in München sind nicht nur uns bekannt, sondern die sind natürlich auch den Betroffenen der Nagelbombe bekannt und auch das Wissen darum, dass da nur ein ganz kleiner Teil der eigentlichen Täter und Täterin angeklagt ist. Also eigentlich ist allen bewusst, dass dieses Netzwerk, dass dieses große NSU-Netzwerk, das es geben muss und gegeben hat eigentlich immer noch existiert. Und dass es natürlich auch eine Gefährdung ist, diese Namen einfach immer so zu nennen. Was auch tatsächlich im Prozess gerade ein großer Konflikt ist innerhalb der Anwaltschaft, nämlich die Frage, ob die Namen der Betroffenen, der Angehörigen, ob die da komplett mit Adresse auch immer vorgelesen werden, eben in dem Wissen, ein Teil des Netzwerks läuft rum und vielleicht auch real ein Teil der Mörder noch. Also.
Und in dem Zusammenhang kann man nochmal erwähnen, dass es zum Beispiel jetzt letzten Sonntag ein Gedenken gab in der Propsteigasse, wo ja die erste Bombe des NSU in Köln gezündet wurde und gegen eine deutsch-iranische Familie, die dort einen Laden betrieb und die Tochter ja schwer verletzt war. Es gab ein Gedenken letzten Sonntag, jetzt vor ein paar Tagen, und es gab 50 Nazi-Hooligans, die sozusagen dieses Gedenken überfallen und angreifen wollten. Und in der letzten Sekunde hat die jemand entdeckt zufällig und die Polizei konnte die stoppen. Aber das ist sozusagen die Offensive, die jetzt auch gerade wie die neurassistische Formierung sich eben auf der Straße eben mit Pegida und Konsorten eben breit macht. Also es gibt sozusagen eine reale Bedrohung tatsächlich. Und wir sind froh, dass da wir diesmal nicht die Familienmitglieder dorthin gebracht haben, weil das wäre der Horror gewesen.
Wir haben soeben in dem Tagesschau-Bericht haben wir Arif gesehen. Und das war die Person, die gesagt hat, sofort als ich von der Bombe zu Boden geschleudert wurde, wusste ich, das waren Neonazis. Wir haben auch von der Entwicklung soeben berichtet. Und ich glaube, bei Arif ist diese Entwicklung ganz besonders gut nachzuzeichnen. Und ich glaube, es wird jetzt klar, wenn ich einen kleinen Teil da hier vorlese. Frage: Was hat die Polizei nach dem Anschlag gemacht? 3 Tage nach dem Anschlag haben sie uns verhört. Was meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, war, dass 2 oder 3 Zivilpolizisten hierher kamen. Sie waren sehr groß. Sie haben uns gefragt, wer kann das gemacht haben? Habt ihr Feindschaften oder gibt es jemanden, der etwas gegen euch hat? Kann es sein, dass es die türkische Mafia war? Gibt es jemanden, der euch Schutzgeld erpresst? Kann das die PKK oder die Hisbollah gewesen sein? Solche Sachen haben sie gefragt. Wir wussten es, aber wir konnten nicht reden. Es war also am 3. Tag und obwohl ich nicht ausreichend Deutsch spreche, habe ich trotzdem zur Polizei gesagt, wir müssen die Sache nicht unnötig in die Länge ziehen. Es ist klar, wer das war. Neonazis. Der Polizist hat daraufhin seinen Zeigefinger zu seinem Mund geführt und mir gedeutet, dass ich schweigen solle. Er hat gesagt, dass ich nicht so etwas sagen soll. Da habe ich Angst bekommen und habe dann nicht nochmal darüber gesprochen. Natürlich haben wir gelitten. Monatelang hat mein Bruder die Miete und die Steuern des Ladens aus seiner eigenen Tasche bezahlt. 6, 7 Monate liefen die Geschäfte nicht. Keiner ist in die Straße gekommen. Die Menschen hier auf der Straße sind aus ihrem psychischen Gleichgewicht gekommen. Bei mir war es so, wenn ich alleine nach Hause gefahren bin, war ich immer in Sorge, ob mir jemand wieder etwas antun würde. Ich konnte mich nicht in geschlossenen Räumen aufhalten. Zum Beispiel konnte ich selbst 5, 6 Monate nach dem Anschlag sonntags nicht mehr mit meiner Frau zum Bahnhof gehen, obwohl ich das sehr geliebt habe, dorthin zu gehen und dort zu flanieren. Ich hatte Angst. Ich habe dann immer zu meiner Frau gesagt, lass uns nicht dahin gehen, nachher passiert noch was. Das waren die Auswirkungen, die psychischen Auswirkungen. Wenn ich nach Hause gefahren bin, das Auto geparkt habe und ausgestiegen bin, habe ich immer nach links und rechts geguckt und geschaut, ob mich vielleicht jemand verfolgt. Besonders belastete mich, dass der Polizist mich zum Schweigen gebracht hat, dass er sich den Finger vor den Mund gehalten hat. Also Arif, also das ist, finde ich, der Inbegriff der Geschichte des zum Schweigen bringens auf der Kolbstraße. Ja, ich glaube, da muss man auch gar nicht mehr viel zu sagen. Und insofern eben, deswegen ist es auch der Höhepunkt, dass er heute in der Tagesschau unwidersprochen sagen kann, ich habe sofort gesagt, es waren Neonazis.
Mohammed, der Besitzer des Paradies, des Cafés, was wir eben auch schon gesehen haben, das Bild davon, haben wir auch gefragt, was haben Sie gedacht, als Sie erfahren haben, dass der NSU nicht nur für den Anschlag in der Kolbstraße verantwortlich war, sondern auch für 10 Morde. Er sagte, der erste Mord passiert, dann der zweite und dritte. Aber das kann doch nicht wahr sein, dass es dann noch so weitergeht. Ich habe immer gedacht, das ist nicht normal. Es werden Menschen umgebracht und in allen Mordfällen werden die Menschen immer mit den gleichen Fragen konfrontiert. Es wurde in keine andere Richtung ermittelt. Ich habe gedacht, da ist bestimmt eine große Organisation und ohne Politiker im Hintergrund kann da gar nichts laufen. Das gibt es nicht. Das ist wie ein Mensch ohne Beine. Wie weit kann der denn dann laufen? Die Politiker haben ihm die Beine gegeben, sodass sie überall hinlaufen konnten. Und was in dem Wohnwagen passiert ist, ist auch fraglich. Wenn die Polizistin nicht erschossen worden wäre, wäre das, glaube ich, noch lange so weitergelaufen. Dann haben wir noch gefragt, waren die bisherigen Bemühungen von Seiten der Politik und der Ermittlungsbehörden Ihrer Meinung nach ausreichend? Seine Antwort darauf war, es ist wichtig, dass keine Menschen mehr umgebracht werden und dass das Gericht richtig entscheidet, damit nicht die nächsten Leute so etwas machen. Die Hintergründe müssen aufgedeckt werden. Wer mit wem wann etwas getan hat, wer hinter dem NSU steckte. Da muss richtig Druck aufgebaut werden, um alles an die Oberfläche zu holen. Das Gerichtsverfahren muss dabei eine große Rolle spielen. Wir sprechen hier von einer großen Sache. Es wurden 9 Menschen ermordet. Mohammed ist nochmal interessant, weil er hatte sich damals nicht ins Krankenhaus begeben, obwohl die Bombe ihn auch sehr verletzt hatte, seinen Trommelfell kaputt gemacht hat, weil er wusste, dass wer ins Krankenhaus geht, die Polizei am Hals hat und auch das Finanzamt dann auf den Hals gehetzt kriegt. Und deswegen hat er sich erst 2011 nach der Selbstenttarnung dann als Opfer zu erkennen gegeben, ist heute auch Nebenkläger in München.
Ich lese jetzt hier noch eine kleine Stelle aus dem Interview mit Hassan vor. Hassan hat zu der Zeit oder arbeitet auch heute noch in dem Friseurladen, vor dem die Bombe oder das Fahrrad mit der Bombe abgestellt worden war. Und er war der Einzige, der den Täter vorher gesehen hat. Der Tag hat wie jeder gewöhnliche Tag begonnen. Ich bin in den Laden gekommen. Am nächsten Tag war ein Feiertag. Deswegen war ziemlich viel los. Es passierte um 15.58 Uhr, wenn ich mich nicht irre. Es ist schon so lange her, deswegen kann ich mich an die genaue Uhrzeit nicht mehr erinnern. In meiner Erinnerung war es 15.58 Uhr. Draußen ist jemand mit dem Fahrrad angekommen. Er war gerade dabei, das Fahrrad genau vor dem Fenster abzustellen, als ich in die Küche ging, um für eine Bartrasur heißes Wasser zu holen. Wir hatten ein oder zwei Sekunden lang Augenkontakt. Was haben Sie gedacht, als er das Fahrrad dort abgestellt hat? Nichts. Was willst du da denken? Der Mann hat das Fahrrad gebracht und vor dem Laden abgestellt und ich habe vermutet, der käme jetzt rein und würde sich rasieren lassen wollen. Sowas habe ich erwartet. Sonst hätte ich gesagt, stell das Fahrrad bitte woanders ab, damit das nicht den Ladeneingang versperrt. Aber es war so dermaßen voll. Er sah einfach wie ein ganz normaler Typ aus, wie ein gewöhnlicher Deutscher. Ich hatte bei unserem Augenkontakt nur bemerkt, dass er ein Käppi auf dem Kopf hatte. Ich konnte sehen, was er für eine Statur hatte. Ich habe seine Koteletten gesehen. Das Erste, worauf ein Friseur bei einem Menschen achtet, sind die Haare. Ich habe geschaut, ob er als Kunde in den Laden reinkommen wird und habe dann normal weitergearbeitet. In dem Moment, als ich das heiße Wasser in die Hand genommen habe, gab es eine große Explosion. Ich hatte keine Möglichkeit, den Knall dieser Explosion wahrzunehmen, weil eine enorm große Druckwelle entstanden war. Durch diese Druckwelle ist ein großes Fenster samt Fensterrahmen auf mich gestürzt. Auch da habe ich immer noch nicht realisieren können, was passiert war. Ich habe den Fensterrahmen von meinem Kopf genommen und zur Seite geworfen. Dann habe ich gesehen, dass alle im Laden auf mich zukommen. Ich dachte, sie kommen mir zur Hilfe. Ich konnte natürlich nicht sehen, was vorne im Laden passiert war und was dort explodiert sein könnte. Alle haben sich gegenseitig gefragt, was ist? Gab es eine Explosion? Was waren Ihre Vermutungen, von wem der Anschlag verübt wurde? In der Kolbstraße kennt uns jeder, was für Menschen wir sind und dass wir mit niemandem Probleme oder Feindschaften haben, dass wir mit niemandem Streit haben. Ich bin seit 15, 16 Jahren hier. In dieser Zeit gab es nicht die kleinste Auseinandersetzung. Wenn ich niemandem etwas tue, warum sollte ich dann Feinde haben? Wir haben von Anfang an gesagt, das hat einen fremdenfeindlichen Hintergrund. Es ist auf jeden Fall eine Abschreckungspolitik. Aber die Polizei ist immer auf denselben Sachen herumgeritten. Das sind Mafia-Abrechnungen, das hat was mit Drogen zu tun. Was sollte ein Friseur mit der Mafia oder mit Drogen zu tun haben? Mit diesen Fragen und Vorwürfen wurden wir konfrontiert. Die Polizisten sind sogar so weit gegangen, dass sie gesagt haben, ihr wisst, wer diese Sache gemacht hat. Wenn ihr uns sagt, wer das war, dann kriegt ihr vom deutschen Staat ein neues Leben, ein neues Haus, ein neues Auto. Das sind die eigentlichen Sachen, die einen verletzen. Okay, wir haben die Bombe abbekommen. Die Bombe war eine sehr schlimme Sache. Wir sind verletzt worden. Gott sei Dank sind wir wieder gesund. Gott sei Dank ist auch keiner gestorben. Aber diese Dinge verletzen einen sehr tief. Also warum? Sind wir Türken so schlimm? Sind wir wirklich so schlimme Menschen, dass wir dermaßen beschuldigt werden? Und nicht nur das. Ich war 5-mal in Berlin. Ich habe den Bundespräsidenten getroffen, den ehemaligen Bundespräsidenten Wulff. Ich habe Herrn Gauck getroffen. Ich habe mich mit Bundeskanzlerin Merkel getroffen. Ich habe alle getroffen. 1:1 getroffen. Wir haben zusammengesessen. Auch die Angehörigen der sogenannten Dönermorde waren da. Wir saßen zusammen und unterhielten uns. Und alle hatten dasselbe Problem. Mit allem war dasselbe geschehen. Dein Mann war ins Drogengeschäft verwickelt. Dein Mann hat gemeinsame Sache mit der Mafia gemacht. Sie sind gekommen, um Schutzgeld zu erpressen und haben ihn umgebracht, weil er nicht bezahlen wollte. Also, so weit kann man gehen. Bei 10 Personen passiert das Gleiche, aber es ist keine Fremdenfeindlichkeit. Wo gibt es denn sowas? Was ist am Ende rausgekommen? Am Ende ist Fremdenfeindlichkeit rausgekommen. Mich interessiert in diesem Zusammenhang sehr, was der deutsche Staat denkt. Das ist ein Schandfleck für Deutschland. Ich habe meinen Standpunkt innerhalb dieser Jahre nie verändert. Wie ich gesagt habe, wir haben keine Feinde. Wir haben mit niemandem schlimme Anfeindungen. Also, warum sollte uns jemand so etwas antun? Wir haben von Anfang